ARD.
In den Hügeln Bayerns wächst ein Mädchen auf. Eins, das gerne reitet. Eins, das ihre unbeschwerte Kindheit liebt. Frei von strengen Regeln lebt. Doch all das soll sich an einem einzigen Tag durch die Entscheidung eines speziellen Mannes ändern. Meine lieben Mäuse des Wissens, ich darf euch heute wieder zu einer neuen Folge Wissen mit Zoe begrüßen. Und wir können schon mal sagen, die hat es auch echt wieder in sich. Ihr habt euch für Elisabeth entschieden, die Kaiserin von Österreich. Wir klären heute, wie Sissi überhaupt zu diesem Titel kommt, wie ihr Leben am Hof ist, warum sie immer wieder fliehen will und wie ihr Leben letztendlich auf tragische Weise endet. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Sissi. Ein schöner Sommertag in Bayern auf einer großen Wiese. Das Mädchen, das da gerade an uns vorbeigerannt ist, lacht. Ihre langen Haare fliegen durch den Wind und man könnte denken, hä, sind wir jetzt schon wieder in Schweden bei Astrid Lindgren? Ja, so ähnlich, aber doch ganz anders. Wir sind knapp 70 Jahre früher, in den 1840er Jahren, und das Mädchen, das da tobt und spielt, heißt Elisabeth. Später wird man sie mal Kaiserin Sissi nennen, aber Moment, da sind wir noch nicht. Elisabeth wächst sehr behütet inmitten der Natur auf und als Adelige, denn ihre Mama Ludovica ist damals die Tochter des Königs von Bayern. Auch ihr Vater gehört dem Adel an, er ist bayerischer Herzog, also fehlt es dem kleinen Mädchen an nichts. Auch nicht an Geschwistern, denn sie ist eines von 10 Kindern. Heute meist ein Fall für RTL 2, damals aber gar nicht so ungewöhnlich. Elisabeth ist das 4. Kind, damals trägt sie noch den Spitznamen Elise. Sie verbringt den Großteil ihrer Kindheit in der Natur, gerade im Sommer. Sie reitet, spielt mit den Nachbarskindern, egal ob adelig oder nicht. Und schwimmt im Starnberger See, denn das Schloss, in dem sie leben, liegt direkt daneben. Sie lebt ein sehr freies, schönes Leben. Adelige Regeln und strenge Hofetikette gibt es bei ihren Eltern nicht. Ganz im Gegenteil, sie geht mit ihnen in den Zirkus, klettert auf Berge oder unternimmt lange Wanderungen mit ihrem Dackel. Gleichzeitig ist es ihrer Mutter aber trotzdem wichtig, dass ihre Kinder einen guten Eindruck machen. Denn der berühmte Kaiser von Österreich, Franz Josef, schaut sich gerade nach einer Frau um. Sowas bekommt man damals mit, viele Adelige hoffen, dass es die eigene Tochter wird, weil man so zu noch mehr Macht und Verbundenheit im Adel kommen kann. Und tatsächlich, weil die Familie so perfekt passt, wird schon früh klar, dass es eine der Töchter von Ludovica und Max wird. Die älteste Schwester Helene ist damals die offizielle Kandidatin. 19 Jahre alt, ruhig, gut erzogen, pflichtbewusst. Eigenschaften, die man lange von einer guten Frau erwartet. Doch wie so oft kommt es auch in dieser Geschichte natürlich ganz anders. Zu Franz' 23. Geburtstag sind Ludovica und ihre beiden Töchter Helene und Sissi eingeladen. Sissi ist zwar erst 15 Jahre alt, doch als Franz sie erblickt, stockt ihm der Atem. Es ist ein Moment, über den später viel geschrieben wird. Ein Blick, ein Lächeln und der Kaiser weiß, diese junge Frau will er heiraten. Helene wiederum ist fassungslos, ihre Mutter Ludovica ebenso und auch Sissi selbst. Sie ist sich gar nicht sicher, ob sie das überhaupt möchte, doch sie weiß auch, einem Kaiser gibt man keinen Korb. Also sagt sie ja und ein paar Monate später findet schon die Hochzeit statt. April 1854 in Wien, Tausende strömen in die Hauptstadt und feiern das junge Paar. Die Hochzeit wirkt wie ein Märchen, der junge erhabene Kaiser Franz Josef und die wunderschöne, stille Sissi. Gold, Blumen, Musik, alle jubeln. Nur Sissi nicht. Sie fühlt sich überfordert, fremd. Vor ein paar Monaten war sie noch gefühlt ein Kind, das einfach nur ungezwungen groß werden will. Und jetzt ist sie plötzlich die Kaiserin von Österreich. Lebt nicht mehr zu Hause, sondern am Wiener Hof. Und hier weht ein ganz anderer Wind. Strenge Ordnung, Hofetikette, Disziplin, jeden Tag festgelegte Kleidung in definierten Farben. Strikter Tagesablauf, zur gleichen Zeit aufstehen, klare Uhrzeiten für Mahlzeiten. Festgelegte Regeln, wie man grüßt, wie man redet, wie man sich zu verbeugen hat. Ihre geliebte Natur sieht sie nur noch selten. Spaziergänge sind nur mit Begleitung erlaubt. Sissi fühlt sich so ähnlich wie Lady Diana in Folge 2. Beobachtet, kontrolliert, wie in einem goldenen Käfig gefangen. Und vor allem eine Frau macht ihr das Leben extrem schwer. Erzherzogin Sophie, die Mutter von Franz Josef, also Sissis Schwiegermutter. Sie wird die größte Kritikerin des jungen Mädchens, hält sie für zu jung, zu naiv, zu freiheitsliebend. Und Franz Josef, der liebt sie zwar, doch er greift nicht ein. Er steht zwischen den beiden Frauen, zwischen seiner Ehefrau und seiner Mutter, zwischen Gefühl und Pflicht. Und er entscheidet sich fast immer für die Pflicht. Kapitel 2: Kaiserliche Erwartung. Sissy ist noch immer eine Teenagerin, mittlerweile ist sie 17 und dennoch gibt es eine Sache, die alle von ihr erwarten: Kinder zu bekommen. Ah, nein, das ist leider falsch zu dieser Zeit. Nicht einfach nur Kinder, sondern es soll ein Sohn sein. Das ist die genaue Erwartung. Damit es schon früh einen Nachfolger für Franz Josef gibt, doch zur Enttäuschung vieler wird ihr erstes Kind ein Mädchen. Sie heißt Sophie, benannt natürlich nach der Schwiegermutter. Und diese gibt Sissy den nächsten Grund, sie zu hassen, denn kurz nach der Geburt entzieht sie das Kind ihrer Mutter. Sophie findet, Sissy sei zu jung, zu naiv und nicht in der Lage, ein Kind ordentlich zu erziehen. Franz Josef unterstützt Sissy auch eher gar nicht, ganz im Gegenteil, er hat Stress, dass das Kind kein Junge geworden ist, also drängt er relativ schnell auf die nächste Geburt. Und so kommt es, wie es kommen muss, Sissy wird direkt wieder schwanger und erneut ein Mädchen. Gisela soll sie heißen und auch sie wächst wieder nicht bei ihrer Mutter, sondern bei Sophie auf. Und nicht nur das, als Sissy wieder bei Kräften ist, wird ihr sogar regelmäßig von der Schwiegermutter verwehrt, die Kinder zu sehen. Es heißt dann oft nur, es passt jetzt nicht oder sie schlafen gerade. Stellt euch das mal bis hierhin vor. Sissy verbringt ihre Kindheit in ihrer Traumumgebung, in der bayerischen Natur. Sie lacht, schwimmt, spielt, pflegt ein enges, liebevolles Verhältnis zu ihren Eltern. Dann kommt plötzlich ein Kaiser um die Ecke, entscheidet, dass Sissy seine Frau werden soll und das gerade mal mit 15 Jahren. Jetzt lebt sie nach strengen Regeln und wird von ihren eigenen Kindern getrennt. Das alles ist wirklich fürchterlich. Vor allem ist das damals leider ganz normal für eine adelige Frau. Niemand protestiert, alle müssen es einfach akzeptieren. Und so auch Sissy und es soll leider noch schlimmer kommen. Während einer offiziellen Reise der jungen Familie nach Ungarn wird die kleine Sophie sehr krank. Sie leidet an hohem Fieber und verstirbt in Sissys Arm. Sissys ohnehin schon fragile innere Welt zerbricht an diesem Zeitpunkt. Sie fühlt sich allein, missverstanden, von Sophies frühem Tod in eine tiefe Depression geworfen. Doch am Hof erwartet man schon den nächsten Versuch. Es soll endlich einen Sohn geben. Und so sehr gedrängt in diese Rolle wird Sissy trotz aller Umstände erneut schwanger. Und dieses Mal ist es ein Junge. Sie nennen ihn Rudolf. Die Menschen jubeln und feiern. Aber auch Rudolf wird der jungen Mutter direkt von der Erzherzogin Sophie entzogen. Und das ist dann zu viel für Sissy. Sie bricht zusammen, wird schwer krank, leidet an Tuberkulose. Wir erinnern uns an Folge 1, das ist die gleiche Krankheit, an der Marie Curies Mutter verstorben war. Sissy wird daher auf eine Art Kurreise geschickt, um sich zu erholen. Sie verlässt daher Wien und reist auf die portugiesische Insel Madeira. Es ist ein Segen für Sissy, die Luft, das Meer und am allermeisten wahrscheinlich die Distanz vom adeligen Hof. Die Zeit auf Madeira tut ihr enorm gut, sie stabilisiert sich. Doch kaum zurück, kehrt auch die Tuberkulose zurück. Daher verreist sie wieder, dieses Mal nach Korfu, wieder eine Insel, diesmal Griechenland. 2 Jahre verbringt sie dort, offiziell wieder zur Kur, in Wahrheit ist es eine Flucht. Vor dem Hof, vor der Schwiegermutter, vor dem Käfig. Doch da sie ihre Kinder nicht mitnehmen darf, zieht es sie wieder an den Ort, der ihr so schlecht tut. Und zurück im kaiserlichen Schloss fällt ihr auf, was der Hof mit ihrem Sohn Rudolf gemacht hat. Er ist verstört, wirkt nervös und verschlossen. Sissy findet dann auch heraus, warum das so ist. Während ihrer Abwesenheit hat ein alter, sehr strenger Soldat ihren Sohn brutal erzogen. Als Rudolf noch ein junges Kind, nicht viel älter als 6 Jahre alt ist, wird er regelmäßig mit Pistolenschüssen im Kinderzimmer geweckt. Eiskalte Wasserbäder, unangekündigte sehr lange Märsche nachts durch die Wälder, bis Rudolf teils erschöpft zusammenbricht. Als Sissy das alles herausfindet, platzt ihr der Kragen. Sissy stellt daraufhin Franz Josef ein Ultimatum. Entweder sie darf ab jetzt die Erziehung selber übernehmen oder sie verlässt den Hof endgültig. Und Franz Josef gibt nach. Der alte Soldat wird entlassen und damit beginnt endlich eine Phase, in der Sissy ein Stück von all dem, was sie abgeben musste, zurückgewinnt. Kapitel 3 – Höhepunkt und Fall. Frühe 1860er Jahre. Sissy beginnt langsam, sich aus der Enge des adeligen Hofes zu lösen. Sie fühlt sich zum ersten Mal seit Jahren ein wenig stärker. Und genau in diesem Moment entdeckt sie auf einer ihrer Reisen ein Land für sich, eins, das sie tief bewegt, nämlich Ungarn. Sie lernt die Sprache, reitet stundenlang durch die ungarische Pusta, eine weite, offene Steppenlandschaft. Doch sie ist hier nicht nur zum Vergnügen. Ungarn ist damals schon seit vielen hunderten Jahren Teil von Österreich, aber kein Gleichberechtigter. Über die Jahre wird die Kluft zwischen den beiden Ländern immer größer. Viele Ungarn drängen auf eine Unabhängigkeit, rufen sie sogar aus, doch die Aufstände werden von Österreich blutig niedergeschlagen. Sissy spricht mit den Menschen, um zu verstehen, wie man den Disput lösen kann. Während Franz Josef diplomatisch nicht vorankommt, führt sie viele Gespräche mit wichtigen Politikern. Und tatsächlich schafft sie es. 1867 kommt es tatsächlich zum historischen Moment. Die beiden Länder reichen sich die Hände. Angetrieben durch Sissy entsteht das Doppelreich Österreich-Ungarn. Gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Und als Zeichen dieser Versöhnung krönt man Franz Josef und Elisabeth zu König und Königin von Ungarn. Für Sissy bedeutet diese Krönung weit mehr als ein Titel. Es ist der erste Moment, in dem sie sich nicht nur geduldet, sondern endlich gebraucht fühlt. Die ungarischen Menschen verehren sie, auf den Straßen wird sie liebevoll mit »Meine Königin« begrüßt. Und Sissy blüht auf. Auf Schloss Gödöllő, das die beiden als Krönungsgeschenk von Ungarn geschenkt bekommen, lebt sie so frei wie seit Kindertagen nicht mehr. Hier reitet sie im Morgengrauen über Felder, liest ungestört in Büchern, lacht wieder und bringt 1868 ihre jüngste Tochter Marie Valerie zur Welt. Sissy nennt es liebevoll ihr ungarisches Kind und sie darf es endlich selbst und ohne Kontrolle der Schwiegermutter erziehen. Es sind die wahrscheinlich schönsten Jahre ihres erwachsenen Daseins. Endlich scheint alles gut. Doch dieses neue Gleichgewicht hält leider nicht für immer. Am 30. Januar 1889 erreicht die junge Kaiserin eine Nachricht, die ihr Leben zerreißt. Kronprinz Rudolf, ihr einziger Sohn, den sie einst so mühsam aus der strengen Erziehung befreit hat, wird tot mit seiner Geliebten aufgefunden. Für Sissy bedeutet das eine seelische Vollbremsung. Alles, was sie sich mühsam aufgebaut hat, bricht in sich zusammen. Diese Trauer sitzt so tief, dass sie sie einfach nicht überwinden kann. Von diesem Tag an trägt sie nur noch schwarz. Sie isst kaum, schläft schlecht, reist rastlos von Land zu Land. Manchmal unter falschem Namen, damit niemand sie erkennt. Ihr Körper wird noch dünner, ihr Blick leer. Die einst gefeierte Kaiserin zeigt sich nur noch verschleiert. Ihre Tochter Marie Valerie schreibt in dieser Zeit nieder, dass Sissy den Tod ihres Sohnes beneidet. Sie kann einfach nicht mehr. Und im September 1898, also knapp 9 Jahre später, passiert es. Sie ist nach Genf gereist, wie so oft allein. Und auch dort ist der italienische Anarchist Luigi Lucchini. Er ist komplett gegen das royale Konstrukt, wünscht sich eine Gesellschaft ohne staatliche Herrschaft. Er will, dass alle Menschen frei und selbstorganisiert leben. Er ist gezielt auf der Suche nach irgendeinem Mitglied eines Königshauses. Ein Symbol, wie er sagt, für Unterdrückung und Reichtum. Dann hört er, dass Elisabeth sich in der Stadt befindet. Am 10. September, am Ufer des Genfer Sees, lauert er ihr auf und stößt ihr eine zugespitzte Feile in die Brust. Ein billiges Werkzeug, weil er sich keinen Dolch leisten kann. Elisabeth sinkt kurz zu Boden und stirbt wenig später an einer Wunde am Herzen. Zusammenfassung: Als die kleine Elisabeth geboren wird, wartet eine Bilderbuchkindheit auf sie. Inmitten der bayerischen Natur wächst sie frei und ohne Sorgen auf. Bis ein Mann ihr Schicksal schlagartig verändern wird. Franz Josef, Kaiser Österreich, soll eigentlich ihre Schwester heiraten, verliebt sich aber in Sissy. Die zwei heiraten und dadurch wird Elisabeth im Alter von nur 16 Jahren zur Kaiserin. Ihr Leben ändert sich schlagartig, sie landet in einer strengen Welt aus Etikette, Kontrolle und der mächtigen Schwiegermutter Sophie. Ihre ersten beiden Kinder werden ihr sofort nach der Geburt entzogen. Als dann auch noch auf einer Reise ihre kleine Tochter Sophie stirbt, bricht die junge Kaiserin innerlich zusammen. Auch ihr Sohn Rudolf wird ihr nach der Geburt entzogen. Erst ein Ultimatum an Franz Josef bringt ihr die Erziehung zurück. Doch sie ist gesundheitlich angeschlagen und flieht immer wieder für lange Kuren ins Ausland. In dieser Phase entdeckt Sissy Ungarn für sich. Sie versteht die Menschen, spricht ihre Sprache, vermittelt zwischen den politischen Lagern. Ihre Nähe zu Ungarn führt 1867 zum Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn. Die beiden Länder werden eine gleichberechtigte Doppelmonarchie. Franz Josef und Elisabeth werden als Königspaar gekrönt und Sissy erlebt dort erstmals echte Wertschätzung. Doch das Glück bleibt nicht lange. 1889 verstirbt ihr Sohn Rudolf zusammen mit seiner Geliebten. Ein Verlust, der Sissy zerstört. Sie zieht sich völlig zurück, reist rastlos durch Europa, meidet den Hof und zeigt sich kaum noch öffentlich. Als sie 1898 in Genf ist, lauert ihr der Anarchist Luigi Lucchini auf. Er stößt ihr eine Feile ins Herz, Sissy bricht zusammen und stirbt kurz darauf. Es ist das Ende der tragischen Lebensgeschichte von Kaiserin Sissy, die eigentlich nur frei sein wollte, sich dann den Regeln des Adels beugen muss, weil es sich damals für eine Frau gehört. Alles wirklich schrecklich. Boah, ihr Mäuse, was eine Folge. Leider hat Sissy wirklich kein einfaches Leben gehabt. Positiv kann man zumindest mitnehmen, dass sie nach Jahren der Unterdrückung endlich für sich selber einstehen konnte und ein paar schöne Jahre erlebt hat. Auch der politische Einsatz für Ungarn ist bewundernswert. Ein Land, das damals viel unter der Macht der Habsburger, zu denen auch Franz Josef zählt, leidet. Und wirklich schrecklich, wie gefangen sie als Frau in diesem royalen System gewesen ist. Schreibt uns gern alles zu Sissy, was ihr auf der Seele habt. Wir gehen dann sehr gerne darauf ein. Jetzt aber erstmal zu unserer Kinderbuchautorin Astrid Lindgren von letzter Woche. Ihr hattet Fragen und wir haben die Antworten. Als erstes eine Sache, die Käthe, Eline, Maya123, Alexandra und Johanna wissen wollten. Wow, das hat euch wirklich brennend interessiert. Zoe, was ist aus Astrids beiden Kindern eigentlich geworden? Also, Lasse macht damals eine Ausbildung zum Ingenieur. Er arbeitet dann jedoch im Unternehmen Tre Lindgren AB, das die Rechte an den Werken von Astrid Lindgren in Form von Theater- und Filmmanuskripten verwaltet. Er bekommt drei Kinder, eins in seiner ersten Ehe und zwei in seiner zweiten. Ihre Tochter Karin studiert Sprache und Literaturgeschichte in Stockholm. Sie arbeitet dann als Literaturübersetzerin, schreibt außerdem auch zwei Kinderbücher. Sie bekommt vier Kinder und lebt heute noch. Frage Nummer 2 ist von Jona, Achim Schmidt und Double Bubble. Auch witziger Name. Was sind denn die meist übersetzten Kinderbücher der Welt? Sehr schöne Frage. Auf Platz 1 der meist übersetzten Kinderbücher liegt Der kleine Prinz. Es wurde einfach in über 500 Sprachen und Dialekte übersetzt. Crazy, oder? Auf Platz 2 haben wir die Abenteuer des Pinocchio und auf dem dritten Platz ist Alice im Wunderland. Und die letzte Frage für heute kommt von Annie, H.Sophia und MLB. Den kennen wir übrigens auch schon von Wissen mit Johnny. Echt cool, dass ihr hier alle überall unterwegs seid. Gefällt mir sehr gut. Die Frage lautet, wurde die Figur Lasse aus Wir Kinder aus Bullaby von Astrids Sohn inspiriert? Und hier lautet die Antwort tatsächlich nein. Nicht von ihrem Sohn, aber dafür von ihrem älteren Bruder. Der heißt zwar eigentlich Gunnar und nicht Lasse, aber seine Geschichten fließen immer wieder ein. Zum Beispiel eine Rattenfarm aus einer alten Tonne. Die hat Gunnar auch im echten Leben gebaut. Und damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat. Lasst es uns gerne wissen. Und gebt uns auch gerne weiterhin 5 Sterne. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr über Sissy oder auch andere weibliche Persönlichkeiten erfahren wollt, kommt gerne in unseren WhatsApp-Kanal. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf euch, verbleiben mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.